Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Herr Ellerbrock, finden Sie, dass auf die Jugend zu wenig gehört wird?
Grundsätzlich ja. Also wir merken es, glaube ich, in vielen Bereichen, dass auf die Jugend zu wenig gehört wird, aber auch vor allem, dass der Jugend zu wenig zugetraut wird oder dass man ein sehr einfaches und sehr negatives Bild von der Jugend hat. Und das ist was mich total stört, weil ich habe das Gefühl, da fehlt völlig der Weitblick.
Woran würden Sie das denn festmachen?
Ja, es gibt da mehrere Beispiele. Also es geht ja auch einfach um Beteiligung. Also viel wird entschieden über die Köpfe von Jugendlichen hinweg, weil man ihnen nicht zutraut, mitzureden, Entscheidungen zu treffen oder weil man vielleicht auch einfach nicht auf sie hören möchte. Den Ball würde ich jetzt nicht an Sie, aber den würde ich einfach so ein bisschen zurückspielen und in den Raum werfen und dass die Verantwortlichen fragen, warum das Ganze so ist. Aber ich kriege es nur unmittelbar mit. Wenn über ein Handyverbot gesprochen wird, dann tun das erstmal die Experten in Anführungszeichen unter sich und die Jugend wird dann als letzter Schritt beteiligt.
Die Frage der Beteiligung von Jugend wird sich wie so ein roter Faden durch unser Gespräch ziehen. Darüber wollen wir gleich noch ausführlicher sprechen. Zunächst aber begrüße ich unsere Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge vom Politik-Nerds Podcast. Mein Name ist Niklas Kleinrichter. Ich bin einer von vier Redakteuren beim Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen. Und mein Gast heute ist Otto Ellerbrock, der neue Vorsitzende des Landesschülerrats Niedersachsen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie hier sind.
Ja, schönen Dank für die Einladung.
Vielleicht gleich zu Anfang ein kleiner Disclaimer. Wir zeichnen diese Folge auf am Freitag, den 19. Juni. Das ist vielleicht gleich zu Anfang eine wichtige Information, denn in der kommenden Woche stehen viele wichtige bildungspolitische Weichenstellungen an. Wir haben also den Kenntnisstand von Freitagmorgen. Wenn dieser Podcast erscheint oder gehört wird, kann sich das schon verändert haben. Aber ich glaube, das ist nicht kriegsentscheidend für die Diskussion, die wir hier führen, weil wir so ein bisschen eine übergeordnete Perspektive einnehmen wollen. So, nun zunächst zu Ihnen, Herr Ellerbrock. Sie sind 18 Jahre alt, richtig?
Ja, das ist richtig.
Sie leben im Landkreis Lüneburg in Hunsdorf an der Elbe. Sie besuchen das Gymnasium in Blekede und sind jetzt der neue Landesschülersprecher hier in Niedersachsen. Herzlichen Glückwunsch erst einmal.
Danke.
Aber erzählen Sie doch mal, wie wird man eigentlich Landesschülersprecher?
Ja, da gibt es tatsächlich so ein paar Hürden oder der Weg ist etwas länger. Das ist tatsächlich durch die Schülerwahlordnung hier in Niedersachsen geregelt. Man muss dann erstmal eine Reihe von Wahlen bestehen. Also zunächst gibt es ja an jeder Schule den Schülerrat. Das sind alle Klassensprecherinnen und Klassensprecher und auch deren Stellvertretung. Das heißt, da muss man erstmal reingewählt werden als Klassensprecher, als Jahrgangssprecher. Und dann werden aus dem Schülerrat heraus weitere Positionen gewählt. Unter anderem die Mitglieder für den Kreis oder in den Stadtschülerrat. Ich bin dann in den Kreisschülerrat gewählt worden und war dann 3 Jahre Vorsitzender des Kreisschülerrates im Landkreis Lüneburg und durfte die Position innehaben und mich um die Interessen der Schülerinnen und Schüler im Landkreis kümmern und auch vor Politik und Verwaltung und Presse eben im regionalen Raum vertreten. Und dann findet alle 2 Jahre die Wahl zum Niedersächsischen Landesschülerrat statt. Und das ist tatsächlich etwas komplizierter, das Wahlsystem. Und zwar haben wir ja 4 ehemalige Regionalbezirke. Und das ist ja Hannover, Weser-Ems, beziehungsweise Osnabrück, Braunschweig und Lüneburg. Und das heißt, der Bezirk Lüneburg umfasst dann die Landkreise und Städte von Cuxhaven bis Celle runter. Und jedes Mitglied des Kreisschülerrates, also nicht nur die Vorsitzenden, sondern jedes Mitglied dieser Landkreise der verschiedenen Regionen sind dann wahlberechtigt und werden eingeladen zur Wahl. Die fand bei uns in Lüneburg statt, im Behördenzentrum. Und dann wird Schulform getrennt gewählt, ein Mitglied. Die berufsbildenden Schulen können 2 Mitglieder in den Landesschülerrat entsenden und alle anderen Schulformen können ein Mitglied entsenden. Und dann trifft man sich in getrennten Wahlversammlungen und mehrere Kandidaten stellen sich auf und dann wird man gewählt oder eben auch nicht gewählt. Ich habe es erfreulicherweise geschafft, sonst säße ich nicht hier und bin in den Landesschülerrat gewählt worden. Und dann gibt es ein Einführungsseminar, wo Workshops gehalten werden und auf der konstituierenden Sitzung, die war jetzt bei uns am 28.04. hier in Hannover, werden verschiedene Positionen gewählt, wie der Vorstand, der Vorsitz und die Bundesschülerkonferenzdelegation. Und wir haben aktuell 26 Mitglieder im Landesschülerrat, also wir konnten nicht alle Stellen besetzen. Das ist ein wichtiger Punkt und das ist auch ein Warnsignal, worauf wir hören müssen, weil die meisten Posten, die wir nicht besetzen konnten, stammen tatsächlich aus Förderschulen, Hauptschulen und Realschulen, weil das einfach benachteiligte Schulformen sind, gerade wenn es um Partizipation und auch Schülerbeteiligung geht. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Jedenfalls wird dann der Vorsitzende gewählt und das bin ich geworden am 28.04.
Da möchte ich direkt nachfragen. Vielleicht kommen wir später auf das Thema noch einmal zurück. Aber was würden Sie denn sagen, warum bestimmte Schulformen weniger gut vertreten sind im Landesschülerrat?
Ich glaube, das hängt mit diesem Riesenthema Bildungsgerechtigkeit zu tun. Ich glaube, dass auf dem Gymnasium die Schülervertretungsarbeit sichtbarer ist als vielleicht in den anderen Schulformen und die Schülerinnen und Schüler generell auch vielleicht vom Elternhaus, aber auch von den Lehrkräften eher da empowert werden, das auch zu tun und unterstützt werden. Und ich glaube, dass die Hürde bei den anderen Schulformen etwas höher ist, das dann tatsächlich zu tun.
Ich habe gelesen, dass Sie politisiert wurden eigentlich durch die Corona-Pandemie. Ich glaube, das ging vielen Menschen so. Was hat Sie denn damals gestört?
Naja, ich habe angefangen und warum, das kann ich Ihnen tatsächlich gar nicht sagen. Aber als es Schulschließungen gab, wurde es ja immer in der Pressekonferenz verkündet von der Bundeskanzlerin mit ihren Ministern zusammen. Und ich habe irgendwann angefangen, mir das anzugucken, weil ich wissen wollte, ob die Schulen wieder geschlossen werden oder nicht. Und das Ganze wurde dann ja immer verlängert und dann weiß ich, dann hieß es irgendwie um 15 Uhr ist Pressekonferenz und dann hatte ich den Fernseher eingeschaltet um 15 Uhr und dann dauerte es und dauerte es und dauerte es und man hätte natürlich auch einfach abschalten können und es später in den Medien nachverfolgen können, aber wir hatten ja eh nichts zu tun. Also ich fand es interessant, auch einfach mal vor dem Fernseher sitzen zu bleiben und zu hören und als die Kommentatoren und die Journalisten dann sagten, ja, es verzögert sich, dies und dies ist durchgedrungen, dann dachte ich mir, was ist denn das eigentlich für ein Konstrukt? Das ist ja total interessant, was da im Hintergrund passiert, was man vielleicht gar nicht unbedingt mitbekommt. Und dann haben wir ja 2021 dieses Superwahljahr gehabt und meine Eltern, meine Familie haben das natürlich mitbekommen, dass ich mich auch interessiere. Also nochmal vielleicht ganz kurz zu dieser Corona-Geschichte. Ich habe dann jedes Mal, wenn die Schulschließungen verlängert worden sind, war ich dann derjenige, der dann eine Nachricht kurz in die Klassengruppe geschickt hat und gesagt hat, oh, wir haben wieder nochmal 4 Wochen frei, in Anführungszeichen. Damals haben wir uns doch alle gefreut, als wir über 4 Wochen Urlaub hatten. Nein, aber meine Familie hat das mitbekommen. Wir hatten das Superwahljahr und wir haben in Lüneburg eine lange Straße, wo immer die ganzen Stände stehen. Das ist die große Bäckerstraße bei uns, direkt am Marktplatz. Und dann sagte dann meine Familie zu mir, naja, dann du interessierst dich ja viel mehr als wir. Geh doch mal durch und sammel dir noch von den Parteien mal das Infomaterial und dann gib mir doch mal eine schriftliche Wahlempfehlung, was du mir raten würdest zu wählen. Das ist eine kleine Übung für den Deutschunterricht und auch einfach eine politische Übung. Mach das doch mal. Und dann habe ich meine Wahlempfehlung damals getroffen.
Konkret nochmal auf die Corona-Pandemie zu sprechen gekommen. Ist es Ihnen damals gelungen, sich Gehör zu verschaffen mit Dingen, die Sie gestört haben? Oder sind Sie dann da an die Parteistände gegangen und haben gesagt, hier, warum habt ihr das so und so gemacht? Also war das ein konkretes politisches Thema, das Sie umgetrieben hat oder nur so der Anfangspunkt?
Es war auf jeden Fall erstmal eine Umstellung. Also ich war auch während der Corona-Pandemie schon in der Schülervertretung aktiv und vorher trafen wir uns immer einmal die Woche in der Schule im SV-Raum und dann hieß es auf einmal, wir müssen auf Discord wechseln und dann mussten wir uns erstmal alle Discord runterladen, kann ich mich noch dran erinnern. Aber nein, wir hatten natürlich Anregungen. Die Leute haben sich beschwert über die Masken, sie kriegen schlechte Luft, sie haben Kopfschmerzen, es ist zu warm, zu voll. Die Klassen, sie haben auch teilweise Sorgen und Nöte und dann war ich dann auch schon im Gespräch mit Entscheidungsträgern, aber vielmehr noch mit der Schule. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, auch wenn man hier in der Schülervertretung arbeitet oder sich einfach nur interessiert für seine Umwelt, für seine Menschen, man stößt irgendwann an Grenzen, auch einfach an gesetzliche Grenzen, wo man so einfach nicht mehr hinterkommt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss das Engagement vielleicht noch ein bisschen weitergehen, um tatsächlich auch was ausrichten zu können. Und dann habe ich mich eben entschieden, irgendwie auf diesen politischen Zug mit aufzuspringen.
Sie sind dann Mitglied der SPD geworden. Es gibt Zeitungsartikel darüber, dass Sie 2023 das jüngste SPD-Mitglied oder der jüngste Delegierte auf einem SPD-Bundesparteitag gewesen sind. Mit 15 Jahren waren Sie da dabei. Es gibt einen zweiten Artikel vom Jahr darauf, da waren Sie dann 16 beim Bundesparteitag. Ich war wahrscheinlich immer noch einer der Jüngsten oder der Jüngste tatsächlich. Was hat Sie denn zur SPD geführt?
Das war damals, prasselte alles so ein bisschen auf einen ein, weil wir auch die Landtagswahl hatten und wir uns dann natürlich auch in der Schule viel damit beschäftigt haben. Was ein wesentlicher Punkt war, es gibt ja immer den Girls and Boys Day oder auch Zukunftstag genannt und ich habe dann tatsächlich meinen Zukunftstag bei einer ehemaligen Landtagsabgeordneten der SPD verbracht hier und dann waren wir hier in Hannover, es gab das Planspiel der SPD-Landtagsfraktion, wir wurden in Fraktionen eingeteilt, ich wurde sofort als Fraktionsvorsitzender gewählt, durfte eine Rede halten im Landtag und das hat mir einfach unglaublich gefallen und dann im gleichen Schritt war es auch so, dass einfach auch die Kommunalpolitik auf mich zugegangen ist vor Ort, weil ich auch die Leute natürlich kenne in meinem kleinen Dorf, wir haben ungefähr 2000 Einwohner, das ist ganz gemütlich und gesagt habe, komm noch mal mit zur Fraktionssitzung, guck dir das doch mal an und ich dann einfach viele persönliche Kontakte schon rein in diese Partei hatte, die einfach überzeugt haben und die einfach freundlich waren und sehr einladend waren. Natürlich ist das für die auch ein Gewinn, wenn ein junger Mensch sozusagen Mitglied wird und gleichzeitig haben mich damals schon die Aspekte auch zur Bildungspolitik der SPD mit überzeugt. wo ich dann gesagt habe, okay, hier möchte ich mich engagieren, hier fühle ich mich gut. Aber in dem Zug muss ich auch gleich nochmal sagen, natürlich bin ich SPD-Mitglied und die Werte stimmen grundsätzlich überein, aber natürlich gehe ich auch nicht bei allen Entscheidungen mit. Und jetzt hier gerade sitze ich auch im Amt als Vorsitzender des Landesschülerrates und da legt man das Parteibuch schon zum Teil ab. Also wir wollen ja später vielleicht auch noch drüber reden, über das SPD-Positionspapier, was man dann auch mal kritisieren muss. Das fällt mir dann aber auch leicht, das zu tun. Also geht für mich schon Amt vor Parteimitgliedschaft.
Das wäre fast meine nächste Frage gewesen, ob Ihnen das eigentlich schwer gefallen ist. Aber darauf kommen wir gleich nochmal noch kurz nachgefragt zu Ihrem SPD-Engagement. Sie haben gesagt, als Landesschülersprecher legen Sie das ab. Aber sind Sie gerade noch engagiert? Sind Sie irgendwie in Ihrer Partei, in der Heimatpartei dabei?
Ja, genau. Also die SPD ist ja in Ortsvereine gegliedert, sozusagen in Ortsgruppen. Und ich kandidiere jetzt für die Kommunalwahl, für den Gemeinderat, den Samtgemeinderat und auch den Kreistag bei mir vor Ort im Landkreis Lüneburg. Und ich bin da auch engagiert, aber das merken auch alle SPD-Mitglieder um mich herum. Gerade geht das Amt einfach maximal vor, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und dann bleibt weniger natürlich auch für die SPD über. Aber das finde ich auch nicht schlimm, weil ich nehme das immer als Beispiel. In der Position, die ich jetzt innehabe, da kann man ja tatsächlich wirksame Politik direkt gestalten und schon machen. Und auf der anderen Seite kann man das natürlich auch, aber wenn man kein Mandat hat, ist es ja eher so, dass man Werbung macht, Wahlkampf macht, zu Veranstaltungen geht und das mache ich auch gerne, aber natürlich nutze ich jetzt diese Chance, die ich habe, um da auch die Zeit rein zu investieren, weil so unendlich viel Zeit hat man ja nicht. Das Amt ist ja dann doch oft Zeit.
Wie viel Zeit müssen Sie denn investieren in Ihr Ehrenamt Vorsitzender des Landesschülerrates Niedersachsen?
Also ich kann es für mich persönlich beantworten, aber ich glaube, man investiert so viel Zeit, wie man bereit ist zu geben. Ich nehme das als große Ehre und auch als große Verpflichtung wahr, über 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler zu vertreten. Also ich würde sagen, neben meiner normalen Schulwoche habe ich noch eine 30-Stunden-Woche, die dann tatsächlich da reinfließt. Also ich bin ungefähr zweimal die Woche in Hannover, also dann bestimmt eine Videokonferenz am Tag, eine Vorstandssitzung in der Woche, viele Absprachen, viele Telefonate, viele Nachrichten. Ich habe das als Beispiel, mich hat das immer gestört, wenn man bei WhatsApp oder bei irgendeinem Messenger-Dienst ungeöffnete Chats hatte. Das konnte ich nie verstehen, aber mittlerweile gucke ich drauf und habe auch 25 ungeöffnete Chats und arbeite sie dann immer Sonntagabend der Reihe nach hoch, wenn ich es noch nicht geschafft habe. Aber bei mir muss man Glück haben, wenn man ganz oben landet. Gerade in dem Moment, wo ich raufgucke, eine Nachricht schreibt, beantworte ich sie auch gerne. Aber ich nehme auch nicht gerne Arbeit mit in den nächsten Tag. Also ich kriege bestimmt 60, 70 E-Mails auch am Tag. Und die versuche ich dann irgendwie auch runterzuarbeiten. Und das zeigt aber auch, wie angesehen wir vielleicht auch beim Kultusministerium hier in Niedersachsen sind oder auch gesellschaftlich, dass eben auch Anfragen kommen von Presse, Politik und Verwaltung. Und das ist einfach enorm viel Zeit, wirkt sich natürlich auch auf anderer Seite auf Privatleben und Schule enorm aus. Und damit haben auch andere Leute mit zu tun.
Und kommt das in Ihrem Freundeskreis gut an oder ist man da auch sauer, weil sie immer fehlen?
Ja, also ich höre mir schon manchmal an, ach Otto, du bist auch mal wieder da, wenn ich in die Schule reinlaufe. Ich glaube grundsätzlich, da müssten Sie jetzt meine Freunde fragen, aber ich glaube grundsätzlich kommt es schon gut an und wird wahrgenommen und auch anerkannt, dass ich viel mache. Aber auf der anderen Seite merke ich natürlich auch, dass es sich so ein bisschen verschiebt. Also man kriegt nicht mehr ganz so viel mit, was dann vielleicht in der Schule im Privatleben passiert und hat natürlich auch hier nochmal einen Freundeskreis, einen politischen Freundeskreis, der aber auch sehr, sehr wertvoll ist. Aber es ist ja nicht so, als hätte ich überhaupt gar keine Zeit mehr für meine Freunde. Also ein bisschen was ist schon übrig. Ich merke es halt eher in der Schule, ne? Also wenn man wirklich eine sehr hohe Zahl an Fehlzeiten hat, also ich sage ja gerade ungefähr, wenn man sagt 2-3 Tage die Woche in der Schule, 2-3 Tage in Hannover während der Plenarwoche, Sie haben es ja schon gesagt, also nächste Woche das, was alles ansteht, haut uns echt um und zusätzlich ist ja auch noch die Ideenexpo in Hannover. Ich werde fast uneingeschränkt die ganze Woche dann jetzt hier sein. Ich werde Sonntag wieder anreisen und wahrscheinlich Sonntag wieder abreisen. Da kriegt man natürlich wenig mit und muss sich viel ranschaffen. Das klappt bei mir in Klausuren immer ganz gut. Aber auch wenn wir natürlich aufs Abitur blicken, fehlt einem da vielleicht schon viel Mündliches. Aber ich habe da tatsächlich Glück und gute Unterstützung durch die Schule. Es werden nicht immer alle freigestellt. Und das liegt im Endeffekt im Ermessen der Schulleitung. Aber ich habe da wirklich großes Glück, dass meine Schulleitung mich da wirklich gut unterstützt.
Da freue ich mich auf jeden Fall, dass Sie heute hierher gekommen sind und meine Nachrichten Sie scheinbar erreicht haben. Gehen wir mal zu den Inhalten über. Sie haben es eben schon angesprochen, die SPD hier in Niedersachsen hat vor ein paar Wochen ein Bildungspapier veröffentlicht. ein 10-Punkte-Programm für bessere Bildung und Betreuung in Niedersachsen ist das. Da geht es um KI und Medien, Familienzentren, Kitas, Gewaltprävention, Lehrkräftegewinnung, Berufsorientierung, Berufsbildung, Inklusion und Lehrmittelfreiheit. Und noch ein bisschen mehr. Und Sie haben sich nämlich den 8. Punkt rausgenommen und kritisiert. Demokratie lernen von klein auf ist die Überschrift. Was hat Sie daran denn gestört?
Genau, also dieses Thema Demokratie, Lernen und Mitbestimmung ist ja eins der Hauptthemen einfach des Landesschülerrates, weil es ja auch uns ganz direkt betrifft. Und wir stehen dazu auch in wirklich gutem Austausch mit den Landtagsabgeordneten. Also ich glaube, wir sitzen mindestens einmal im Monat zusammen, die bildungspolitischen Sprecher der Regierungsfraktionen, auch mit Christian Fühner sind wir natürlich im engen Austausch. Und dann habe ich dieses Papier tatsächlich, ich habe es auch erst durch meinen Pressespiegel erfahren, dass dieses Papier rauskam. Und dann dachte ich mir schon, was ist denn jetzt das für ein Zeitpunkt und warum habe ich das eigentlich nicht früher erfahren? Und habe das gelesen und da waren ja auch viele Punkte dabei, wo ich persönlich sagen kann, da gehe ich inhaltlich mit, aber bin dann über diesen Punkt gestolpert, weil wir natürlich auch viel über Beteiligungsstrukturen sprechen, auch für den Landesschülerrat. Wir würden natürlich gerne unsere eigene Struktur stärken. Wir brauchen einfach mehr finanziellen Spielraum und wir brauchen auch zum Beispiel einen Passus, dass eben Freistellungen möglich sind, weil wir haben einfach auch Vorstandsmitglieder, die immer wieder Diskussionen haben oder auch Mitglieder, die zur Vollversammlung kommen und es gibt einfach einige Strukturprobleme. Und dann gucke ich da rein und das Erste, was ich lese, ist, wir brauchen einen zweiten Landeselternrat. Und dann musste ich so schmunzeln, weil ich dachte, der Landeselternrat wird für Kitas gefordert. Kitas sind doch aber ein kommunales Thema, was die Jugendhilfe sozusagen im Jugendhilfeausschuss betreffen würde. Dachte ich mir, okay, was ist denn, ich lese mal weiter. Demokratiebudget, habe ich gesagt, naja, ist ja eine Forderung von uns auch lange Zeit gewesen, dass die Schülervertretung sozusagen über Geld auch verfügen kann, die sie für Projekte einsetzen kann, fand ich super. Und dann aber wirklich der große Punkt eben dieser Schulverfassung, den wir schon ganz lange angesprochen haben, da war wirklich nichts von zu lesen, sodass ich dann erstmal auch meine SPD-Kontakte in der Landtagsfraktion angeschrieben habe, durch die Arbeit gesagt, inwiefern wart ihr denn daran beteiligt? Also das ist ja, wenn ich unsere Gespräche so höre, ist das ja, bildet das irgendwie nicht den Inhalt der Gespräche ab oder die Vereinbarungen, die wir vielleicht auch mündlich treffen oder auch die Schnittpunkte, die wir finden. Aber ich muss jetzt auch dazu sagen, die Kritik hat, glaube ich, insofern gewirkt. Dörte Liebetrut sprach mich an und ich bekam gestern eine E-Mail von ihr, ich möge doch bitte zu ihr einmal in die Landesgeschäftsstelle kommen mit meinem Vorstand und dann werden wir uns dieses Papier nochmal gemeinsam angucken und nochmal über die Kritikpunkte sprechen und vielleicht kann man ja auch nochmal Nachbesserungen vornehmen. Das habe ich auch allen Parteien angeboten, gerade wenn wir zur Landtagswahl gehen. Wir helfen natürlich gerne bei den Wahlprogrammen, auch im Bereich Demokratiebildung und Bildung generell und geben unsere Expertise dazu ab. Also das Angebot auch, sollten jetzt hier einige zuhören von den Landtagsfraktionen, steht allen offen.
Die Botschaft kommt hoffentlich an. Kurze Erklärung noch, Dörte Liebetrut, die SPD-Generalsekretärin hier in Niedersachsen, die hat sie eingeladen. Dann möchte ich nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, über den ich selber gestolpert bin in diesem Punkt Demokratiebildung im SPD-Papier. Da geht es darum, dass Politik ein Pflichtfach in der Oberstufe werden soll. Und das irritierte mich, Sie, glaube ich, auch, wenn ich Ihre Mitteilung da richtig verstanden habe, weil es ja eigentlich im Gegensatz zu dem steht, was gerade die Landesregierung, die rot-grüne Landesregierung plant mit der Oberstufenreform. Da soll es nämlich mehr Wahlfreiheit in der Oberstufe geben. Es sollen mehr Fächer abgewählt werden können, zum Beispiel auch Politik. Das war nicht super beliebt und gerade der Verband der Politiklehrer findet das nicht gut. Und ja, ich finde, man kann es inhaltlich auch kritisieren. Mich irritiert nur total, warum jetzt die SPD da ausschert und im Prinzip der grünen Kultusministerin da in so einem Unterpunkt eines Unterpunktes einen mitgibt. Haben Sie den Schritt verstanden oder haben Sie da schon irgendwie eine Reaktion gehört?
Ja, klar, dieselbe Frage habe ich mir auch gestellt, als ich das gelesen habe und deswegen war ich auch so irritiert, weil, also wir kritisieren das Ministerium ja auch gut und gerne, aber wir unterstützen es auch eben in Punkten, die wirklich unterstützenswert sind. Und da muss ich aus meiner Perspektive einfach sagen, dieser Prozess, den wir mit der Oberstufenreform haben, ist ein wirklich guter Prozess. Es ist ein guter Beteiligungsprozess. Alle Verbände sind am Tisch und diskutieren, bevor die Oberstufenreform überhaupt in die Anhörungsfassung gibt, weil sonst würde das ja völlig den Rahmen sprengen, aber jeder hat die Chance, da seine Anmerkung zu bringen. Und wir unterstützen diese Oberstufenreform, wie sie aktuell verhandelt wird, weil wir einfach diese Wahlfreiheit so schätzen. Also ich weiß es selber, mit P1, P2, P3, das also übersetzt sind die Prüfungsfächer fürs Abitur. Es gibt starre Vorgaben, wie die zu wählen sind und natürlich ist es schön und schülerfreundlich, wenn man die freier wählen kann und wirklich nach seinen Interessen sich bilden kann. Und dieses individuelle Lernen kommt da ja mit rein. Aber diese Forderung durch das SPD-Positionspapier steht völlig im Gegensatz zu dem, was die AG-Oberstufenreform hier vereinbart. Und also aus meiner Sicht behindert die Forderung dieser Arbeit nur unnötig. Also das ist, finde ich, ein ganz schöner Bruch auch zur eigenen Regierungsarbeit, der da tatsächlich passiert. Und das ärgert mich wirklich, ja.
In Ihrer Stellungnahme steht der schöne Satz, Demokratie muss nicht nur gelernt, sondern auch erlebt werden. Ich fand den sehr überzeugend. Das knüpft ja ein bisschen an der Kritik an der Schulgesetznovelle, die der Landesschülerrat, der vorherige Landesschülerrat, aber dem Sie ja auch schon angehört haben, formuliert hat, an dieser Neufassung des Schulgesetzes, die jetzt am kommenden Dienstag beschlossen werden soll. Während der Beratung der Novelle hat der Landesschülerrat erklärt, bei der Einbindung der Schülervertreter in schulische Entscheidungsprozesse, da hätten Sie mehr erwartet. Was hätten Sie denn erwartet? Was erwarten Sie? Was wünschen Sie sich? Das geht ja auch wieder ein bisschen in Richtung Diskussion um die Schulverfassung. Wie muss das organisiert werden?
Ja, also wir sind enttäuscht von dieser Novelle, gerade in diesem Gesichtspunkt sozusagen der Demokratiebildung, weil ich glaube, es gibt zwei Säulen von Demokratiebildung. Das eine ist die Politiktheorie, die gut durch den Politikwirtschaftsunterricht vermittelt werden kann. Andere ist aber das, was Sie gerade sagten oder zitiert haben, ist dieses Politik nahbar und erlebbar zu machen. Und das gelingt durch eine starke Schülervertretung, durch Projektarbeit, durch Organisationen, Podiumsdiskussionen etc. Und wirklich also sozusagen gelebte Demokratie, sich Sachen anzuhören, in die Debatte einzusteigen, über Bundestagsreden, über Landtagsreden, über aktuelle Themen. Dafür fehlt einfach die Zeit und der Raum. Deswegen war ja zum Beispiel unsere Forderung auch, da muss ich mit Ihnen noch ein Hühnchen rupfen, Sie haben geschrieben, Weihnachten war gestern dazu. Unsere Forderung war ja, den Politikunterricht früher starten zu lassen, ab Klasse 5. Das war ja wirklich breit getragen. Auch der Verfassungsschutzpräsident in Niedersachsen hat sich angeschlossen. Christian Wulff, ehemaliger Bundespräsident und Ministerpräsident von Niedersachsen, hat sich auch dieser Forderung angeschlossen und wirklich zahlreiche Verbände und Vereine. Dann wäre nämlich auch die Debatte nicht so schlimm gewesen über dieses Abwählen von Politik, Wirtschaft in der Oberstufe, wenn wir es denn einfach früher starten lassen. Dann haben wir nämlich die Debatte nach oben hin nicht. Das war zum Beispiel ein Forderungspunkt von uns, aber jetzt abseits der Schulgesetzewelle. Und dann ist natürlich ein großes Beispiel tatsächlich die Schulverfassung. Und ich kann dazu ja mal was sagen. Grundsätzlich gibt es ja die Gesamtkonferenz und den Schulvorstand. Da werden alle wesentlichen Entscheidungen getroffen, die das Schulleben an einer Schule unmittelbar betreffen. Also zum Beispiel auch die Schulordnung und eben auch pädagogische Konzepte. Und aktuell ist es so, in der Gesamtkonferenz beispielsweise sitzen alle Lehrkräfte. Und je nach Größe der Schule gibt es einen Schlüssel, der im Gesetz steht, aber es können höchstens 14 Schülervertreter und 14 Elternvertreter sitzen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, da sitzen alle Lehrkräfte, ein Riesenblock, insgesamt dann 28 Leuten gegenüber. Und diese Vertretungen können natürlich mit ihren Stimmen nichts ausrichten oder nichts bewirken, zumindest nicht alleine. Und wir haben vorgeschlagen, wir können entweder eine Drittelparität einführen und sozusagen alle Gremien, also die Lehrer, die Eltern und die Schüler können wir gleichberechtigt sozusagen behandeln. Eine ähnliche Form gibt es schon im Schulvorstand, wobei auch dort der Schulleiter mit seiner Stimme im Endeffekt den Unterschied macht. Das war der eine Vorschlag. Der andere Vorschlag war, ein Einvernehmen herzustellen. Und zwar, dass die Schulleitung bei wichtigen Fragen, die die Schulorganisation etc. betreffen, ein Einvernehmen mit der Schülervertretung herstellen muss. Dann hieß es erst, es steht im Widerspruch zum Gesetz, weil die Schulaufsicht muss unter Aufsicht des Staates bleiben. Da haben wir dann aber recherchiert und uns auch mit Juristen ausgetauscht und das wäre sie ja quasi, weil wir ja noch zusätzlich zum Kultusministerium die regionalen Landesämter für Schule und Bildung haben in Niedersachsen. Und da haben wir vorgeschlagen, könnten wir eine Schlichtungsstelle etablieren. Das heißt, wenn ein Beschluss gefasst werden sollte, der rechtswidrig ist oder was nicht schnell genug geht, könnte die Landesschulbehörde dann in diesen Prozess eingreifen, eine Entscheidung kassieren, kippen oder gegebenenfalls mit Beratung unterstützen. Das war ein möglicher Vorschlag von uns. Diese sind aber so natürlich nicht angekommen und ich weiß auch, das Thema Schulverfassung ist ein ganz breiter Prozess. Ich weiß, die GEW hat Sachen auszusetzen, ich weiß, der Schulleitungsverband hat Sachen auszusetzen, bestimmt auch der Philologenverband, wobei ich mit denen jetzt nicht explizit darüber gesprochen habe in der letzten Zeit. Und wir haben unterschiedliche Vorstellungen, auch die Verbände haben unterschiedliche Vorstellungen und ich weiß, dass es schon eine Herausforderung ist, die alle zusammenzukriegen. Aber da müssen wir einfach diesen Beteiligungsprozess starten. Also wir müssen uns ja nicht nach einem Treffen auf eine Lösung verständigen, sondern es kann ja einfach ein Austauschformat ermöglicht werden. Das können natürlich wir als Verbände untereinander machen, aber diese Initiative könnte auch einfach vom Kultusministerium kommen. Ich würde es sehr begrüßen. Die nächste Landesschulbeiratssitzung wird sich mit dem Thema beschäftigen. Vielleicht wird es dann in so eine Richtung gehen, das würde mich sehr freuen. Aber ich glaube, das ist halt ein wesentlicher Schritt, um auch einfach die Selbstwirksamkeit von jungen Menschen zu erhöhen, weil wir merken, dass immer weniger Leute Lust haben, sich dann tatsächlich zu engagieren. Und vielleicht, oder ich glaube, bin sehr fest davon überzeugt, dass es eben auch damit zusammenhängt, dass das Gefühl da ist, ja, ich kann ja eh nichts ausrichten. Ja, und ich glaube, dann wäre das der sinnvolle Schritt zu sagen, okay, dann geben wir euch mehr Stimmgewicht und geben euch mehr Gehör. Das ist ja auch die Eingangsfrage. Darauf zielt es ja wieder ab, die ich beantwortet habe.
Ich war ja vor vielen, vielen Jahren selber mal Schülervertreter. Ich saß auch lange Zeit in der Gesamtkonferenz und muss auch sagen, das kann ich nachvollziehen, das ist ein sehr großes Gremium, das wichtige Entscheidungen für die Schule zu treffen hat, wo die Schülervertreter aber eine kleine Gruppe darstellen, zusammen mit den Elternvertretern. Wenn man sich zusammentut mit den Elternvertretern, kann man trotzdem noch nichts verändern. Das kann frustrierend sein. Ich fand es immer schon ein gutes Instrument für Demokratiebildung, für Politik lernen. Wie funktioniert das eigentlich? Man ist noch halt immer in der kleinsten Fraktion, wenn man es mal parlamentarisch betrachten möchte. Immerhin kriegt man was mit, immerhin kann man sprechen. Aber ich erinnere mich an Diskussionen zu Kleiderordnung an der Schule, wo wir brennende Reden gehalten haben, die nichts verändert haben.
Genau, und das Beispiel habe ich auch immer bei den Abgeordneten gebracht. Ich habe gesagt, naja, stellen Sie sich mal vor, okay, zur CDU jetzt beispielsweise, für diese Legislaturperiode sind Sie vielleicht in der Opposition, aber stellen Sie sich mal vor, die Perspektive, wenn Sie Schülervertreter sind, haben Sie ja nie die Perspektive, irgendwie in die Regierungsmehrheit zu kommen, weil es gesetzlich einfach gar nicht geht. Ich habe gesagt, das würde Sie doch frustrieren bis zum geht nicht mehr. Oder nicht? Also das geht ja an alle Parteien oder an jede politischen Entscheidungsträger. Also man hat nicht die Möglichkeit, irgendwie mal eine Mehrheit zu stemmen, außer man versucht wirklich die Lehrkräfte alle zu überzeugen. Und das ist schon eine Mammutaufgabe, gerade bei Themen, die wirklich strittig sind.
Die einzelne Person könnte dann Lehrer werden und Schulleiter und dann ist man irgendwann mal auf der anderen Seite. Aber das
gut, ja, langer Weg.
Nur eine kleine spaßige Randbemerkung. Ich bin dann aber später auch in den Schulvorstand gekommen und das haben Sie auch gerade schon gesagt, da ist eine ganz andere Zusammensetzung. Und also der Schulvorstand als Entscheidungsgremium, da sind Schüler und Elternvertreter, also machen die Hälfte aus. Ja, Sie haben schon gesagt, Schulleitung gibt den Ausschlag, aber das ist doch schon ein großer Machtzugewinn für Schüler und Eltern gewesen, oder?
Das ist so. Aber ich finde es trotzdem, wenn ich mir das so betrachte, eigentlich immer noch unfair, dass Schüler und Elternvertreter sich als zwei verschiedene Gremien zwingend zusammentun müssen, um genauso viele Personen oder genauso viele Stimmen zu haben wie die Lehrkräfte. Und selbst wenn die dann eine Pattsituation haben, entscheidet die Schulleitung. Also ich nenne das Scheinbeteiligung. Es ist ein größeres Zugeständnis als in der Gesamtkonferenz auf jeden Fall. Also da fühlt man sich wirklich klein. Sie haben das ja gerade bestätigt. Aber es sollte eigentlich anders sein, meiner Meinung nach.
Ein Thema, das gerade kontrovers diskutiert wird, bestimmt auch in vielen Gesamtkonferenzen in Niedersachsen, ist ein mögliches Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Wir diskutieren in Niedersachsen die Handynutzung, aber jetzt auch das Social-Media-Verbot. Da ist zeitnah einiges zu erwarten. In der kommenden Woche wird die entsprechende Expertenkommission auf Bundesebene wohl ihren Bericht vorlegen. Der Ethikrat hat in der vergangenen Woche eine Stellungnahme abgegeben. Die Bildungsministerkonferenz hat sich auch positioniert. Und der Niedersächsische Landtag möchte in der Juni-Sitzung auch eine Entschließung dazu fassen. Mal ganz allgemein gefragt, halten Sie denn ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche für sinnvoll?
Nein. Ich glaube, pauschale Verbote bringen da wenig. Fun Fact, zu dem Expertengremium von Frau Bildungsministerin Prien, dort sind keine Kinder und Jugendlichen beteiligt. Das habe ich auch schon ganz früh einmal kritisiert. Aber nein, ich glaube, pauschale Verbote bringen nichts. Wir haben ja schon Altersgrenzen für Social Media, für Apps, zum Beispiel Instagram. Das Problem ist, dass die einfach nicht durchgesetzt werden. Ich glaube, die Lösung ist da, einfach Druck auf die Konzerne auszuüben und dass auch nicht, dass jedes Bundesland oder jedes Land sein eigenes Süppchen kocht. Ich glaube, da müssen wir einfach mal an das Europaparlament ran. Wir brauchen Regularien für Konzerne, die sollen verantwortlich sein, das Ganze zu kontrollieren und dann müssen wir einen Umgangsweg finden und dabei müssen wir eben auch Kinder und Jugendliche mit abholen. Auch einfach, um Bewusstsein zu schaffen und auch Akzeptanz zu schaffen für die Regelung. Ich glaube, das ist viel wertvoller, wenn man dann eben tatsächlich beteiligt wird oder auch alle mitnimmt und alle mit ins Boot holt. Natürlich kann man nicht jedes Kind und jeden Jugendlichen beteiligen, das ist mir ganz klar. Aber es gibt ja Gremien, Landesjugendring war ja hier auch schon zu Gast, es gibt den Landesschülerrat, es gibt die Bundesschülerkonferenz, es gibt auch eine europäische Schülervertretung, also das geht ja noch viel höher, die man damit ins Boot holen kann und beteiligen kann. Und das dürfte eigentlich keinem wehtun, der viel Wert auf Demokratie und Mitbestimmung legt. Und aber persönlich muss ich nochmal ganz klarstellen, also ich finde, ein Handy zum Beispiel hat in der Grundschule nichts verloren, muss ich ganz klar sagen. Und ich finde auch, dass Social Media natürlich Gefahren mit sich bringen kann. Und da ist es auch die die Verantwortung der Politik und auch der, aber vor allen Dingen der Eltern, die Kinder davor zu schützen, aber die Kinder auch mitzunehmen, die zu begleiten und ihnen das ganze Thema nahezulegen und beizubringen. Und das geht eben besten nicht durch Verbote, sondern durch eine begleitete Nutzung. Aber da muss man eben auch anschließen und sehen, dass viele Elternhäuser auch mit der Frage selbst überfordert sind und dass das dann natürlich ein einfacher Weg ist, ein pauschales Verbot zu erlassen. Aber es ist generell so, dass im Elternhaus viel untergeht, was dann in der Schule, in der Grundschule noch aufgefangen werden muss oder sogar in der weiterführenden Schule noch. Also es gibt ja wirklich Kinder, Schwimmbildung ist eine so eine Sache, die können nicht schwimmen, aber es gibt auch Kinder, die können sich noch nicht mal die Schuhe zubinden in der 5. Klasse, weil das einfach nicht zu Hause gelehrt wird. Also die Anforderungen an eine Lehrkraft wachsen. Und das ist schwierig, aber ich glaube, gerade bei dem Thema Social Media, KI, Handynutzung müssen auch einfach die Lehrkräfte nochmal geschult werden, weil das nicht vielleicht nicht unbedingt in der Lehrkräfteausbildung auch gerade bei älteren Lehrkräften damals drin war. Deswegen ist ja eine Forderung von uns auch verpflichtende Fortbildung. Ich weiß, dass das immer auch auf Kritik stößt, gerade auch bei den Gewerkschaften, aber unsere Argumentation ist, von Beamten im Staatsdienst können wir schon erwarten, dass die auch auf einem guten Stand sind und auch sich gut mit dem Thema auskennen, vor allen Dingen, wenn sie eben pädagogisch viel mit jungen Menschen zu tun haben.
Okay, halten wir nochmal fest. Sie teilen die Problemanalyse, dass Social Media und eine intensive Handy- und Social-Media-Nutzung ein Problem darstellen kann. Jetzt müssen wir abschichten. Man möchte auf der einen Seite trotzdem, dass Kinder und Jugendliche digital teilhaben können. Da stimmen Sie überein. Aber Sie müssen auch geschützt werden vor jugendgefährdenden Inhalten oder auch Programmierungen, wie zum Beispiel diesem Endlos-Feed, dass man gar nicht, kein Ende mehr gibt. Okay, da gehen Sie mit. Punkt 1 ist, Sie sagen, das muss auf europäischer Ebene geregelt werden, weil man Druck auf die Plattform machen muss.
Ja.
Punkt 2 ist, Sie sagen, die Eltern sind in der Pflicht.
Auch, ja.
Auch. Und da, wo die Eltern es nicht können, muss dann die Schule rein. Und damit die Schule das gut kann, müssen die Lehrkräfte verpflichtend fortgebildet werden in Sachen Medienkompetenz?
Sie müssen jedenfalls geschult werden. Und das ist auch das gerade mit dieser iPad-Einführung oder mit allen digitalen Medien. Ich spreche auch mit dem NLQ. Also das ist das Niedersächsische Landesamt für schulische Qualitätsentwicklung. Sperriger Begriff, aber die sind eben auch für Evaluation und Lehrkräftefortbildung da. Und es gibt einfach auch ein großes Kontingent an Fortbildung, auch zu diesem Bereich. Aber sie werden meistens nicht abgerufen. Und wenn sie abgerufen werden, dann oft auch von Lehrkräften, die schon fit in dem Thema sind oder die schon eine Grundausbildung in dem Thema haben und wirklich auch Kompetenz haben. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist für Lehrkräfte, auch damit die Sicherheit haben, wie gehe ich mit dem Thema um, auch Rechtssicherheit vielleicht in manchen Bereichen, dass sie da gut fortgebildet sind. Und ich glaube, wenn diese Kompetenz noch nicht so stark beherrscht, sollte eine Fortbildung auch verpflichtend sein, ja. Und ich glaube, das ist ein möglicher Lösungsansatz. Natürlich kann man viel diskutieren, aber ich halte den Weg auf jeden Fall für schlauer, ja.
Nun dauert so eine Fortbildung ja eine gewisse Zeit. Wir haben sehr viele Lehrkräfte, die müssen erstmal auf den Stand gebracht werden. Ich habe es jetzt gestern, war das glaube ich, bei den Grünen hier in Niedersachsen so verstanden, dass man schon für ein Verbot ist. Und ich nehme es so wahr, dass im politischen Bereich die allermeisten Fraktionen aktuell sich für ein Verbot aussprechen. Bei den Grünen habe ich jetzt aber rausgehört, ein Verbot, das so lange gelten soll, bis wir die anderen Regelungen haben. Denn auch die Plattformbetreiber, auf die Druck ausgeübt werden soll, das braucht ja auch Zeit. Also wir haben da zwei Komponenten, für die man Zeit braucht, aber man wünscht sich eine Lösung, die Jugendschutz bedeutet, schon sofort. Würden Sie denn da mitgehen zu sagen, wir müssen ein Social-Media-Verbot für bis 14-Jährige, bis 16-Jährige, über die Zahl kann man ja wahrscheinlich nochmal diskutieren, müssten wir verhängen als Übergangslösung?
Ja, es ist ja so, grundsätzlich haben wir ja dieses Verbot eigentlich oder haben wir ja diese nutzungsbeschränkten Sachen. Die müssen nur einfach eingehalten und kontrolliert werden. Diesen Schritt könnte ich aber eher verstehen, auch unter der Prämisse, aber dann wirklich, dass wir auch intensiv an einer Lösung arbeiten und auch immer noch ist bei diesem Schritt nicht, sind nicht die Jugendlichen beteiligt. Also mich hat keiner gefragt. Also mein Telefon, meine Nummer ist eigentlich präsent, die E-Mail-Adresse auch. Ich weiß nicht, wie es bei den Kolleginnen und Kollegen von den anderen Verbänden aussieht, ob da jemand angerufen hat, aber ich sehe immer nur, wenn ich Verbände beteiligt sehe zu diesem Thema Social Media, dann sind es meistens Verbände, die sich für ein Verbot aussprechen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wir wurden bei der Frage nach dem Handyverbot beteiligt. Wir waren zur Anhörung im Kultusausschuss, aber es sind ja doch nochmal zwei unterschiedliche Themen. Aber zurück zur Frage, ich könnte das eher nachvollziehen, könnte da eher mitgehen. Ich glaube nur einfach, dass wir intensiv an einer Endlösung arbeiten müssen oder an einer tragfähigen Lösung, die längere Zeit bleibt.
Das heißt also, Sie haben mit der Kultusministerin über ein Social-Media-Verbot noch nicht gesprochen.
Wenn dann kurz in einer unserer Gespräche, aber nicht intensiv als Fachgespräch, als Arbeitstreffen, da bezieht sich das meistens dann auf die Handynutzung tatsächlich, weil es im schulischen Kontext ist. Da muss ich vielleicht auch kurz erläutern, wir als Landesschülerrat haben ein bildungspolitisches Mandat, also können da im Bereich Bildung alles machen, aber kein allgemeinpolitisches Mandat. Und das sind einfach zwei Bereiche, die sich auch überschneiden. Deswegen sind wir da auch in den Äußerungen ganz vorsichtig, aber jetzt bin ich ja als Otto Ellervog, als LSR-Vorsitzender hier, kann natürlich vieles sagen und die Grundsatzposition des Landesschülerrates ist natürlich immer klar. Beteiligung, Beteiligung, Beteiligung. So, aber vielleicht liegt es auch daran, aber zu einem richtigen Fachgespräch wüsste ich jetzt nicht, dass ich da irgendwie mal eingeladen worden wäre.
Wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten, was brauchen denn Schülerinnen und Schüler noch an zusätzlichen Angeboten, damit sie in der digitalen Welt, den digitalen Welten, wie es auch manchmal genannt wird, sich sicherer bewegen können?
Ich glaube, Beratungsangebote, aber auf Augenhöhe. Also es gibt ja viel Beratung immer. Ich kenne das, dann kommt in der 6., in der 7. oder in der 8. Klasse mal jemand vorbei und dann ist das auch alles ganz lustig und ganz schön und man macht sich aber leider eher über die Leute lustig, die dann da sind. Aber ich glaube, es braucht einfach mehr Augenhöhe und ich glaube, es muss einfach in den Unterrichtsalltag integriert werden, dass es nicht verteufelt wird, heute sprechen wir wieder über das böse Thema Social Media, sondern dass man das einfach auch kritisch analysiert. Man kann das ja wunderbar in den Unterricht einbauen, habe ich auch gesehen an mir, an meiner eigenen Schule. Viele Schulen machen das bereits und ich glaube, diesen Schritt weitergehen und intensiver gehen. Ich glaube, das wäre eine gute Sache.
Der Landesschülerrat bemüht sich ja auch sehr um die psychische Gesundheit der Schülerschaft. Was hat sich denn da verändert? Warum ist das jetzt so ein großes Problem geworden und was kann helfen?
Ich glaube, da spielt wieder viel die Corona-Pandemie mit rein, die wirklich noch spürbar ist, die Auswirkung, weil sie einfach Lücken hinterlassen hat, weil das einfach eine schwierige Zeit war für alle, nicht nur für Schülerinnen und Schüler, das möchte ich gar nicht sagen. Und ich glaube, in den letzten Jahren, wenn ich das so beobachte, ist einfach dieses, das Gefühl viel größer geworden und auch der Blickwinkel auf dieses Thema mentale Gesundheit viel größer geworden. Und da gibt es einfach so Aspekte wie Leistungsdruck oder sowas, die mit reinspielen. Also viele Leute sagen ganz offen, ich habe mentale Probleme. Und das können Sie wahrscheinlich einschätzen, auch wie es damals mal war, auch als Sie Schülervertreter waren. Aber ich glaube schon, dass sich das verändert hat und dass wir da aktiv werden müssen. Und sind wir auch geworden. Wir haben ja zum Beispiel gemeinsam mit dem Kultusministerium und der Medical School in Hamburg eine Webseite auf den Weg gebracht. Kleiner Werbeblock nochmal, Jugendliche Stärken heißt sie, wo sich Schülerinnen und Schüler untereinander helfen können, wenn sie tatsächlich Leistungsdruck haben, Probleme haben, psychische Probleme, aber auch gar nicht nur auf Schule bezogen, sondern eben auch privater Natur. Haben wir entwickelt. Ich finde sie sehr gut, aber wir müssen auch einfach mehr Freiräume schaffen in der Schule. Und das ist durch den Freiräumeprozess auch gut passiert durch das Kultusministerium, aber das muss eben ausgeweitet werden. Also wir haben jetzt vielleicht nochmal ein Beispiel, gerade wieder ein Erlass auf dem Tisch liegen. Wenn so ein Erlass kommt, können wir uns als Landesschülerrat positionieren. Wir haben aber auch ein Recht, das hat nur noch der Landeselternrat, und zwar ist es das suspensive Vetorecht. Wir können so einen Erlass erstmal aufschieben, um mindestens 6 Wochen. Und dann muss es nochmal eine Nachverhandlung geben. Wenn wir den dann nochmal ablehnen, muss die gesamte Landesregierung darüber unterrichtet werden, dass wir als Landesschülerrat den Erlass abgelehnt haben. Und jetzt liegt gerade ein Erlass auf dem Tisch, schriftliche Arbeiten in den allgemeinbildenden Schulen in der Sekundarstufe 1. Und dort steht jetzt drin, dass eine Arbeit, in der Regel wurde rausgestrichen, wenige Tage oder einige Tage vor Bearbeitung anzukündigen ist. Und das ist genau ein Aspekt, der eigentlich im Gegensatz zu dieser Leistungsdruckdebatte steht. Ich muss die Arbeiten fächern über ein gesamtes Schuljahr, nicht alles auf einmal stauchen. Das Thema gibt es ja wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten. Und ich muss sie rechtzeitig ankündigen. Ich muss gut darauf vorbereiten. Deswegen haben wir diesen Erlass auch erstmal abgelehnt mit diesen einigen Tagen. Das nur als ganz kurzes Beispiel zu diesen Themen. Und ich glaube, da braucht es einfach mehr Freiräume und dieser sperrige Satz, Schule muss ein Wohlfühlort sein. Da muss man auch einfach auf Schülerinnen und Schüler, aber auch auf Lehrkräfte hören. Was braucht ihr an der Schule, um euch wohlzufühlen? Und was müssen wir vielleicht verändern? Aber da gibt es ja auch wirklich Schulen, die gute Konzepte fahren, auch wieder mit Beteiligungsstrukturen, aber auch mit selbstorganisiertem und individuellem Lernen. Aber ich glaube, wir sind als Niedersachsen da schon auf einem guten Weg. Und ich glaube auch mit der Oberstufenreform, wo alles freier wird und neue Prüfungsformate kommen, die nicht mehr auf die stumpfe schriftliche Arbeit fokussiert sind, sind wir grundsätzlich auf einem guten Weg.
Außenstehende, die nicht mehr so in der Schule drin sind, kriegen bei solchen Diskussionen aber, glaube ich, den Eindruck, dass es in der Schule immer weniger darum geht, Unterrichtsstoff zu vermitteln, Leistung einzufordern, Leistung abzurufen, um dann junge Erwachsene heranzubilden, die gut im Arbeitsmarkt funktionieren können, sage ich jetzt mal ganz platt formuliert, weil es immer mehr darum geht, dass es ein Wohlfühlort sein muss, dass die mentale Gesundheit betrachtet wird, dass es um Beteiligungsformate geht. Haben Sie den Eindruck, dass das Leistungsniveau in der Schule nachlässt?
Nee, habe ich nicht. Ich glaube einfach nur, dass sich Ansprüche verändert haben. Und ich finde diese Argumentation zu sagen, ja, nur weil es bei mir damals so war, muss es bei euch auch so sein, finde ich ehrlich gesagt relativ schwach und wenig ausdifferenziert. Also jeder, der das sagt, den lade ich gerne ein, mit mir einmal mitzukommen. Wir können uns gerne ein, zwei Schulen gemeinsam angucken, dass auch diese Personen sich ein Bild davon machen können. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ich glaube, Ansprüche haben sich aber auch verändert, gerade im Arbeitsmarkt. Ich habe jetzt eine intensive Diskussion mit einem Verband gehabt, zu diesen geöffneten Prüfungsformaten, zum Beispiel einen Podcast zu machen. Muss ich sagen, das ist doch keine Arbeit, das ist doch keine Leistung. Ich brauche Handschrift, ich brauche eine schriftliche Klausur. Natürlich brauche ich Handschrift, natürlich brauche ich auch eine schriftliche Klausur. Aber wenn ich zum Beispiel Bewerbungsprozesse sehe von größeren Unternehmen oder auch Modeunternehmen zum Beispiel, ich glaube Adidas war es oder so, das haben wir uns im Unterricht beispielsweise beispielhaft angeguckt, da schickt man keine schriftliche Bewerbung hinein, man dreht ein Bewerbungsvideo, man soll ausgefallen sein, man soll kreativ sein, man soll das unter Beweis stellen und natürlich ist das nicht in allen Bereichen so, die wir auf dem Arbeitsmarkt haben, aber ich glaube schon, dass sich da was verändert hat und ich glaube, dass es gut ist, dass Schule darauf vorbereitet und eben auch da Kreativität freien Lauf lässt und das Bild, was ich vermitteln möchte, ist ja nicht das, dass im ganzen Schulgebäude überall Sitzsäcke und Sofas stehen und wir uns zurücklehnen und Gedanken über oder darum philosophieren. Ja? Also das ist natürlich nicht das Bild, das entsteht. Es geht schon natürlich noch um Leistung, die man erbringen muss und Wissen, was vermittelt werden muss. Hat sich halt einfach verändert.
Herr Ellerbrock, zu guter Letzt möchte ich noch über ein Thema sprechen, mit dem Sie ein bisschen bekannt, vielleicht berühmt geworden sind in bestimmten Kreisen. Denn Sie haben einen Gastbeitrag verfasst in der Wochenzeitung Die Zeit. Sie waren sogar bei Markus Lanz im Fernsehstudio und haben dazu gesprochen, es geht um die Wehrpflicht. Und Sie haben ja eben schon betont, der Landesschülerrat hat wahrscheinlich nicht unbedingt ein Mandat, sich zur Wehrpflicht zu äußern. Deswegen sprechen Sie hier ja als Privatperson zu diesem Thema, nur um das noch einmal gerade zu ziehen, um da die Rollenklarheit herzustellen. Sie haben sich gegen die Wehrpflicht ausgesprochen. Warum denn?
Also ich persönlich bin der Meinung, dass jeder und jede etwas für die Gesellschaft tun muss. Ich glaube, sonst funktioniert unser Zusammenleben nicht. Also sei es in der Pflege, also so ein bisschen das Beispiel Zivildienst, sei es im zivilgesellschaftlichen Engagement. Ich meine, ich bin ja auch gerade engagiert, ich kenne aber viele wirklich, die sind in Vereinen engagiert, trainieren kleine Kinder zum Beispiel, Basketball und so weiter und so fort. Ich glaube, jeder muss seinen Beitrag dazu leisten. Und ich glaube, dass die Bundeswehr auch eine gute Institution ist, um seinen Beitrag an der Gesellschaft zu leisten und auch wichtig ist. Also jeder verdient meinen höchsten Respekt, der sich freiwillig entscheidet, dort zu dienen und Deutschland und auch natürlich ein Stück weit unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung dort zu verteidigen. Und ich sehe auch mit dem Krieg Russland-Ukraine oder mit den Konflikten auf der Welt, dass natürlich diese Debatte aufflammt, wie gehen wir mit der Bundeswehr um. Und ich sehe auch die Notwendigkeit an, auch personell die Bundeswehr zu stärken. Ich glaube aber einfach, das ist ähnlich wie bei der Social-Media-Debatte, dass dieser Prozess um die Diskussion rund um Wehrpflicht völlig falsch abgelaufen ist. Die Politik hat dazu beraten, was sie auch muss. Aber natürlich, da der rote Faden zieht sich durch. Sie sagen es, die Jugend wurde nicht beteiligt. Und erst ganz zum Schluss kam man dann auf die Jugend zu. Und ich glaube, man hätte diesen Prozess einfach anders angehen müssen. Aber so, wie das jetzt geführt worden ist, finde ich es einfach grundsätzlich unfair und falsch. Natürlich gibt es einen Unterschied. Erwachsene haben viel mehr Lebenserfahrung als Jugendliche. Das möchte ich nicht absprechen. Und ich sehe jetzt schon wieder vor meinen Augen die Kommentare mit, ach, die müssen mal was lernen, die müssen mal Disziplin lernen, die müssen sich auch mal was anhören. Es gibt wirklich viele Menschen, die haben eine gute Disziplin. Und ja, es gibt einige Menschen, die das wirklich auch lernen müssen, einige junge Menschen. Und ich möchte auch mal sagen, die Bundeswehr kann vielen Menschen gute Orientierung geben, wirklich. Also wenn sie vielleicht nicht wissen, wohin mit mir und ich möchte mich nochmal orientieren, kann so ein freiwilliges Jahr oder auch generell ein Job bei der Bundeswehr auch sicher attraktiv sein. Oder aber auch für Leute, die das wirklich wollen. Aber ich glaube, dieser Prozess, er ist von oben herabgeführt. Er kam nicht gut an bei den Jugendlichen und wirkte erstmal sehr merkwürdig und auch beängstigend auf viele. Und unter diesen Gesichtspunkten lehne ich das ab.
Ich kann nachvollziehen, dass dieser Prozess Irritation ausgelöst hat. Nun kann man die Frage stellen, warum wurde überhaupt der Wehrdienst ausgesetzt? So, ich gehöre zu den Letzten, die mit 19 noch eingezogen wurden. Ich habe Zivildienst geleistet in dem Jahr und gerade zu der Zeit wurde dann die Aussetzung beschlossen. Ich würde eben sagen, ich argumentiere nicht aus dem Motto heraus, mich trifft es ja nicht, sondern also mich hat es ja noch getroffen.
Ja.
Aber Sie stellen ja auch eindeutig nicht die Sinnhaftigkeit in Frage, sondern die Art und Weise, wie dieser Prozess aufgezogen ist. Und dann möchte ich gerne darüber noch einmal kurz mit Ihnen sprechen, denn ich frage mich dabei die ganze Zeit, wie hätte es denn funktionieren sollen? Also wir haben ja in unserer Bundesrepublik auf Bundesebene, auf Länderebene ganz verschiedene Beteiligungsformate. Bei diesem Punkt frage ich mich, wie hätte denn die Jugend, die ja auch nicht ein einheitlicher Block ist, sondern auch da gibt es unterschiedliche Einstellungen. Wie hätte die Jugend da befragt werden sollen? Sie haben vorhin schon ein paar Instanzen ja mal genannt, die es da gibt, aber haben Sie eine konkrete Idee, eine Blaupause, wie Beteiligung von Jugend bei weitreichenden politischen Entscheidungen, die die Jugend betreffen, sein sollte?
Ja, eigentlich bräuchte es sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene, weil in den Kommunalparlamenten gibt es ja, oder gibt es ja oft Jugendparlamente, oder sind wir ja auch gerade dabei, als Niedersachsen das weiter zu verbreiten. Eigentlich bräuchte es ein einheitliches Gremium, einen Rat, der auch gewählt ist von Jugendlichen. Ja, oder auch beratende Stimmen, die einfach mit dabei sitzen. Aber wie gesagt, es gibt viele Verbände und man hätte einfach eine ganz, ganz, ganz breite Anhörung starten müssen. Ich weiß, auch da haben wir ein zeitliches Problem. Das geht nicht von heute auf morgen und auch die Auswertung wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber eine ganz breite Anhörung starten und versuchen, einen Kompromiss auszuhandeln. Das klingt natürlich jetzt wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Ich bin jetzt nicht in der Verantwortung, das tun zu müssen und bin da auch sehr froh drüber gerade. Ich möchte nicht in deren Haut stecken. Aber man hätte das Gefühl gebraucht, man wird hier abgeholt und mitgenommen, auch gerade wenn über einen entschieden wird. Weil es ist ja so, die Entscheidungen werden getroffen, über uns jetzt ganz direkt, aber die diese Entscheidung austreffen, die konnten wir nicht wählen. Wir konnten uns nicht beteiligen. Also es betrifft ja wirklich die Leute, die noch kein Wahlrecht hatten zur letzten Bundestagswahl. Und ich glaube, das ist so ein weiterer Punkt, der dann einfach verärgert und sagt, ich kann mich ja dann gar nicht dagegen formieren oder hätte mich gar nicht dagegen stellen können. So, man fühlt sich dann so ein bisschen machtlos, als hätte man keine Lobby und als wären einem so ein bisschen die Hände gebunden.
In Ihrem Gastbeitrag, meine ich, haben Sie geschrieben, Sie finden es unfair, dass man mit 17 noch nicht wählen darf, aber mit 18 dann zum Wehrdienst eingezogen wird.
Ja.
Sie wollen also, dass die Jugend früher politisch mitentscheiden kann.
Ja, genau. Ich möchte, dass der Jugend mehr zugetraut wird, sie früher mitentscheiden kann. Das habe ich auch nochmal wiederholt. Ich hatte auch eine Interviewanfrage zu dem Thema Social Media Verbot und dann ab 16 habe ich gesagt, hier hast du ein Handy, nur Instagram und eine Flasche Wein und eine Kiste Bier dazu. Also das macht in meinem Kopf überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist eben bei der Bundeswehr und bei dem Wahlalter genau dasselbe. Die Jugend muss früher politisch mitentscheiden. Das geht nicht einfach so. Also ich kann nicht einfach das Wahlalter runtersetzen und mich zurücklehnen. Ich muss dann auch politische Bildung intensivieren. Das geht einfach nur mit dem Schritt einher. Die Gefahr ist dann zu groß, dass irgendwie externe Faktoren einen zu sehr beeinflussen, wie auch vielleicht Social Media und der Algorithmus. Sehen wir ja gerade, da müssen wir, glaube ich, gar nicht so weit fächern. Aber ich bin dafür, dass man früher Entscheidungen treffen kann und eben auch das Wahlalter runterzusetzen.
Wo würden Sie denn da die Grenze ziehen beim Wahlalter? Also man könnte ja sagen, es gibt auch Dinge, die betreffen Kinder oder auch meinetwegen 13-Jährige, die über sie hinweg entschieden werden. Was spricht dann dafür, die Grenze bei 16 statt bei 18 zu haben?
Ich glaube, mit 16, wenn man das mal so weitergeht in der Schullaufbahn, fangen die Ersten an mit einer Ausbildung. Und ich glaube, da ist einfach schon politische Bildung passiert. Sie ist nicht abgeschlossen, aber da ist schon viel, hat man schon viel politische Bildung auch genossen. Und ich glaube, ein bisschen Erfahrung braucht man auch. Ich glaube einfach, die Gefahr wäre auch viel zu groß, wenn Kinder wählen dürften, dass einfach zu sehr Beeinflussung durch das Elternhaus kommt, die ja ohnehin schon stattfindet. Und ich glaube, da ist 16 ein ganz guter Kompromiss. Ich glaube, das ist auch die realistischste Option. Ich glaube, auf alles andere würde man sich nicht einigen. Ich glaube, ich habe mal von den Grünen gelesen, ab 14 eine Forderung. Es gab aber dann auch Jugendverbände, die gefordert haben, Wahlrecht ab der Geburt und so. Ich glaube, das ist also bei allem Respekt, das wäre total unrealistisch. Und ich glaube, 16 wäre ein Kompromiss und dann kann man gucken, ob es funktioniert und kann das Ganze evaluieren.
Gibt, glaube ich, auch so Ideen, dass man sagen könnte, dass ein Kind quasi eine Stimme bekommt, die an die Eltern übergeht. Das heißt also, kinderreiche Familien dadurch bestärkt werden mit der Perspektive zu sagen, die haben eine andere Perspektive auf langfristige Themen, könnte man ja sagen. Thema Rente interessiert jemanden mit Kindern mehr. Aber
ich glaube, es sollte schon noch die individuelle, also die Entscheidung des Individuums dann bleiben und dann sollten nicht einfach Familien gestärkt werden. Also da bin ich, glaube ich, schon ganz fest in der Meinung.
Ja. Ich glaube, zu diesem Thema könnten wir uns nochmal treffen und eine weitere Podcast-Folge aufzeichnen. Für heute war es das aber erstmal. Herr Ellerbrock, Sie haben eine Stimme und setzen sie auch ein. Wir beim Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen, werden Ihr weiteres Wirken jetzt im Landesschülerrat, aber bestimmt auch darüber hinaus weiter mit Interesse verfolgen. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir sehr gut gefallen.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.